Herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast von DR Souveränes Vermögensmanagement mit Marco Reus und Frank Dietsch. Heute in dem wunderschönen Fürstentum Liechtenstein wieder mal ein spannender Gast bei uns. Marco, wenn du bitte mal vorstellst, wo wir heute sind und um welches spannendes Thema es heute wieder geht.
Ja, wir sind heute zu Gast bei Früh und Partner, einem liechtensteinischen Vermögensverwalter, mit dem ich seit Jahren zusammenarbeite. Und die ein oder anderen, die vielleicht mich auf YouTube schon länger verfolgen, ja, die haben den Stefan Wiedemann auch gleich erkannt. Er ist studierter Ökonom, Spezialist für Sachwerte und ich freue mich ganz besonders, dass du uns eingeladen hast, dass es heute geklappt hat, in euren heiligen Hallen mal vorbeizuschauen, diesen Podcast aufzunehmen. Hallo Stefan.
Hallo, vielen Dank.
Hallo Stefan, für den Besuch.
Hallo, grüß euch.
Danke, Asche. Also wir freuen uns sehr. Wir sind ja dabei, den Menschen ein Stück weit zu zeigen, welche Möglichkeiten gibt es, ja, wie kann man sich in der doch aktuell schwierigen Lage rund um den Globus mit seinem Vermögen so aufstellen, dass man, egal was passiert, auf jeden Fall zu den Gewinnern gehört. Und da gehört natürlich auch dazu, dass man sein Geld politisch risikogestreut und in unserem Fall außerhalb der EU investiert. Und da seid ihr natürlich ein wunderbarer Partner.
Märkte verstehen, Werte bewahren, Freiheit leben. Willkommen bei DR Souveränes Vermögensmanagement. Marco Reus und Frank Dietz sprechen über echte Vermögenssicherung, steuerlich optimierte Kapitalanlagen und Schutz vor systemischen Risiken. Von fundierter Markteinordnung bis zur Generationenplanung. Erfahren Sie, wie Sie Ihr Lebenswerk schützen, um heute und morgen echte Sicherheit zu genießen. Willkommen zur heutigen Episode.
Und wir haben da mal ein paar Fragen aufgearbeitet, die, denke ich, jeden interessieren sollten, ja, der ein Vermögen hat, wie man damit umgeht. Und ja, Frank, dann würde ich sagen, steige ich mir gleich mal ein. Ne?
Stefan, erste Frage. Es geht um die geopolitische Risikostreuung. Wir sehen derzeit eine Weltlage mit massiven Verschiebungen. In Deutschland wird über ein Vermögensregister diskutiert. Die Inflation liegt aktuell bei knapp 3% und geopolitische Konflikte sorgen für Volatilität. Warum sollten sich Anleger genau jetzt intensiv mit der politischen Risikostreuung seines Vermögens beschäftigen?
Ich glaube einfach, es ist sehr, sehr wichtig, sein Vermögen zu streuen, auch außerhalb der EU. Man sollte sich einfach Optionen schaffen, man sollte einfach Möglichkeiten schaffen, dann auch flexibel zu bleiben. Und ich sehe das als den größten Punkt im Moment, weil wir wissen nicht, was auf uns zukommen wird. Wie schon angesprochen, die Lage ist sehr fragil, herausfordernd, kompliziert, richtig. Und von dem her weiß man nicht, was die Politik mal machen wird. Es gibt sehr viele Gerüchte, sehr viele Meldungen auch im Netz, was da alles kommen wird. Ich glaube, man muss sich einfach vorbereiten, eine gewisse Schutzzone zu bauen. Und Liechtenstein ist ja im Moment einfach der beste Finanzplatz in unserer Region. Gut erreichbar, flexibel. Und deshalb lieber heute anfangen, als da zu lange zu warten, weil irgendwann ist es zu spät. Und da sehe ich einfach große Gefahr. Und deshalb sollte man loslegen.
Ja, es ist natürlich so, dass man feststellen muss, also oder man weiß ja mittlerweile, dass die größeren Krisen in der Vergangenheit immer ausgelöst waren durch Pandemie, Krieg oder Bankenpleiten. Und also man sieht ja jetzt speziell in Deutschland immer wieder, dass es auch, ich sage jetzt mal, Institutionen erwischt, die unter dem scheinbaren Deckmantel der Institutssicherung, ob das jetzt Volks- und Raiffeisenbanken sind oder Sparkassen in der Vergangenheit, waren jetzt zuletzt auch wieder in aller Munde die Bravo, also Braunschweig, Bravo, ja, Rathenow, Wolfsburg und Olz, durch Missmanagement oder durch Managementfehler in Schieflage geraten. Und da ist der Private Credit Sektor ganz entscheidend. Und welcher Vorteil bietet Liechtenstein im Fall, wenn man jetzt mal sieht, was in Deutschland mit den Banken los ist? Und wie sieht es bei euch aus?
Ja, also mit den Banken, wo wir zusammenarbeiten dürfen, da haben wir sehr stabile Strukturen. Die machen wenig Risikogeschäft. Die gehen mit dem Geld der Kunden sehr sorgfältig um. Und das ist natürlich für uns auch sehr wichtig, dass die Anlagen dann auch stabil sind, dass auch kein Blödsinn gemacht wird. Also ich erwähne da immer den Herrn Benko, wo ja jeder blind das Geld dem gegeben hat, nur wegen dem Namen. Ich kann sagen, mit den Banken, wo wir zusammenarbeiten, hat am Benko keiner Geld gegeben. Und das ist für uns einfach ein Qualitätsmerkmal. Und da schaut man drauf, weil ich sage jetzt mal, es ist vieles im Hintergrund, was wir noch nicht sehen. Ja. Aber für mich ist eigentlich klar, dass diese Schuldenthematik ein Problem ist und noch werden wird für alle Beteiligten. Und deshalb muss man vorsichtig sein.
Genau. Also wie gesagt, das ist für jeden Einzelnen auch wichtig. Ich wiederhole das auch fast in jeder Folge, ja, dass die drei Kernthemen für große Krisen Pandemie, Krieg und Bankenpleiten sind. Man muss sich nur das aktuelle Umfeld angucken, also was wir alles haben. Ja, und da ist es umso wichtiger, dass man eben jetzt eine Entscheidung für sein Vermögen trifft.
Genau.
Und die Bankenthemen, das ist ja immer so, das geht irgendwo in der Peripherie mal los. Da platzt mal eine kleine, dann die nächste. Irgendwann erwischt es einen großen. Wie gesagt, auch die Schweiz hat sich einen Global Killer gebaut. Mit der UBS, die Bank könnte nie vom Schweizer Staat gerettet werden.
Genau.
Ja, also deswegen Standort Liechtenstein, kommen wir später nochmal dazu, auf jeden Fall eine gute Adresse.
Genau. Zweite Frage.
Ja.
Stefan Früh und Partner setzt konsequent auf Value Investing. Wie identifizieren Sie in einem Marktumfeld, das oft von kurzfristigen Trends getrieben wird, die Unternehmen mit echter Substanz und einer entsprechenden Sicherheitsmarge?
Also Value Investing bedeutet für uns eben langfristig hohe Qualitätsstandard. Wir brauchen ein gutes Management-Team, die immer die gleichen Interessen vertritt, wie auch der Anleger hat. Das heißt Wert schaffen und wir werden jetzt oder lassen uns nicht von kurzfristigen Trends leiten. Wichtig ist einfach beim Investment, dass der Preis stimmt und der muss einfach günstig sein. Also, wir können auch von einem Burggraben reden oder Schützengraben, der einfach die Leute davor schützt, dass das Unternehmen irgendeinen Blödsinn macht. Zusätzlich überwachen wir das natürlich tagtäglich. Das heißt, sollte sich irgendwas verschieben, verändern im Management-Team, dann reagieren wir natürlich sofort. Aber Value-Investing ist einfach langfristig, hohe Qualitätsstandard, Wettbewerbsvorteile, gute Produkte, gut im Markt verankert zu sein. Und da haben wir im Moment ein sehr gutes, qualitativ hochwertiges Portfolio. Da fühlen wir uns auch wohl damit. Und wenn einmal irgendwas kurzfristig passiert, dann werden wir jetzt nicht nervös, sondern da bleiben wir langfristig dabei, solange alles im grünen Bereich ist.
Da kann ich auch immer wieder nur die wissenschaftlichen Erkenntnisse anführen. Es ist ja auch wichtig, dass man langfristig investiert bleibt.
Genau.
Weil man muss die besten Tage von solchen Werten, gibt es ja so Studien, auf 30 Jahre die 10 besten Tage zu verpassen, bedeutet, ich hätte gar nicht hingebraucht. Ja? Also, und deswegen ist es wichtig, und das ist ja auch unser Ansatz. Also lange Vermögensbildung oder Vermögenssicherung braucht Zeit. Und das ist natürlich auch bei dem Value-Ansatz nicht anders.
Genau. Genau. Wir haben das auch gesehen. Oder wenn wir jetzt letztes Jahr die Zollthematik gesehen haben, wie schnell das geht. Und der Markt nimmt ja das immer vorweg. Deshalb wissen wir nicht, dass morgen ist. Oder? Wichtig ist einfach, dass die Qualität stimmt. Sollte mal irgendwo eine Aktie verbilligt oder halt billiger werden, kann man ja nachkaufen, also das haben wir ja immer die Möglichkeit, noch billiger einzusteigen und am Ende der Kette, sage ich mal, sind wir dann gut und sicher unterwegs.
Sehr gut, ja.
Zum Standard Liechtenstein, es wird oft betont, dass der Standard Liechtenstein ja ein Doppel-A-Rating hat. Welche konkreten Vorteile, Stefan, bietet das Fürstentum gegenüber Standorten wie der Schweiz oder Luxemburg beim Schutz großer Familienvermögen?
Also Liechtenstein, wie gesagt, ich habe vorher schon erwähnt, ist eigentlich der beste Finanzplatz in Europa auf alle Fälle, wenn nicht sogar weltweit, wo wir sagen können, bietet alle Vorteile, die wir haben gegenüber der Schweiz im Konkreten. Wir haben den EWR-Mitgliedsstatus. Das heißt, wir können Verträge in der Dachregion abschließen. Wir dürfen reisen. Wir dürfen da, ich sage jetzt mal, kommunizieren mit den Kunden, das darf die Schweiz nicht. Zudem sind wir noch stabil aufgestellt, weil wir keine Staatsschulden haben. Die Schweiz ist zwar gering verschuldet, aber hat Schulden. Schweiz gibt es auch Tendenzen, dass man sich der EU mehr annähern möchte. Da gibt es auch Bestrebungen. Also das muss man auch sicherlich beobachten. Ja, ich glaube einfach, Liechtenstein bietet aktuell einen besseren Vorteil. Aber sollte sich da was verschieben, bieten wir als Früh und Partner natürlich auch Möglichkeiten an außerhalb Liechtensteins. Also wir arbeiten ja auch mit Banken zusammen außerhalb Liechtensteins. Und da kann der Kunde ist dann auch hier wieder flexibel. Und gegenüber Luxemburg ist klar, die sind natürlich in der EU drinnen, die haben die ganzen Meldepflichten. Und man muss auch eines wissen, dem Fürst gehört ja hier in Liechtenstein die größte Bank. Deshalb können wir davon ausgehen, dass er auch ein Interesse hat, dass sein Geschäftsmodell weiter funktioniert. Und deshalb ist Liechtenstein da immer ein bisschen mit Sachen, wenn es um Richtlinien geht, zögerlich, abwartend und vorsichtig. Und das, okay. Ja.
Ja, was ja noch besonders interessant ist dann, also Standort Liechtenstein als Land, okay, ja, aber wenn ich jetzt Investor hier bin, wie sieht es da aus, wenn ich bei euch ein Depot habe? Mit welchen Banken arbeitet ihr zusammen? Die Anlagen sind das, ist das Sondervermögen? Wir haben jetzt über Value Investing gesprochen, nur Aktien oder macht ihr auch Fonds? Wie sieht es da aus?
Genau, also wir haben natürlich mehrere Banken, nur stabile Banken. Also wir arbeiten mit Kantonalbanken in der Schweiz zusammen, aber auch hier in Liechtenstein mit der Fürstenbank oder auch mit der Landesbank. Das sind Top-Adressen, die sehr stabile Geschäftsmodelle haben. Und da wollen wir uns auch auf nichts einlassen. Sondervermögen ist auch hier natürlich bei uns der Fall. Aber aufgrund der hohen Einlagensicherung und der Eigenmittel, die die Banken haben, fühlen wir uns da mit unseren Kunden sehr wohl. Und wir schauen natürlich immer, dass wir auch Sachwerte im Depot drinnen haben. Also Aktie ist auch ein Sachwert. Aber mein Thema ist natürlich auch immer Edelmetalle. Das finde ich einfach ein wichtiger Baustein, auch wenn man die Kurse jetzt anschauen und die relativ hoch sind, aber ich finde immer noch sehr attraktiv, weil die werden noch weiter steigen und deshalb ja, haben wir da gute Lagermöglichkeiten hier in Liechtenstein und gute Banken.
Also wenn man sich das Ratio anguckt, also Gold to Dow Jones, dann sieht man ja, dass man noch nicht im Verkäufermarkt für Gold ist.
Genau.
Ist noch nicht so teuer, das auf jeden Fall. Wie macht ihr das dann mit Gold physisch einlagern in Zollfreilager oder was bietet ihr da an?
Haben alle Möglichkeiten. Mein Credo ist immer, bin ein Fan von physischem Gold, schnell abholbar bereit, griffbereit, flexibel und ja, da lagere ich es für meine Kunden hier in Liechtenstein bei der Bank. Aber es sind auch andere Möglichkeiten wie Zollfreilager natürlich möglich oder andere Strukturen, je nachdem, was der Kunde wünscht, aber habt da eine klare Empfehlung für die Kunden natürlich.
Gut, den nächsten Punkt, den würde ich mal aufgreifen wollen, weil das war der, weswegen wir zusammengekommen sind. Also der erste Kunde, der dann unser gemeinsamer Kunde wurde, sage ich jetzt mal, der ist ausgewandert aus Deutschland. Ja, und dann hört es natürlich mit vielen Konstrukten in Deutschland auf, wenn du die Zelte abbrichst, keine Wohnadresse mehr hast, kein Konto mehr hast, dann kannst du in Deutschland keine Geschäfte mehr machen. Dann wird es auch schwierig mit der letzten vorgestellten Möglichkeit in Liechtenstein. Wir waren ja vor kurzem schon mal vor Ort. Und da ist die Frage natürlich, also wir haben da zahlreichen Kunden bereits auch geholfen, ein Werkzeug an die Hand gegeben, wie man also auch aus Südamerika noch investiert sein kann hier. Und ja, was sind erfahrungsgemäß die kritischen Fallstricke bei der Emigration und wie wird sichergestellt, dass das Vermögen steuerlich und rechtlich optimal strukturiert bleibt?
Also wichtig ist einfach die Kommunikation. Das stelle ich immer wieder fest. Kunden, die nicht kommunizieren und einfach was machen, wird es halt dann hinterher immer ein bisschen schwierig. Deshalb ist meine Empfehlung zu sprechen. Was habe ich vor? Was ist der Plan? Und dann anschauen, wie komplex ist das Ganze. Dort haben wir natürlich auch wieder Netzwerke, Steuerberater, Rechtsanwälte, die dann auch behilflich sind in der Strukturierung, Wegzug und solche Thematiken, dass sagen wir, das Kind nicht in den Brunnen fällt. Und ja, dann ist einfach wichtig, dass man halt offen und ehrlich das bespricht und dann braucht man Dokumente, brauchen die Banken meistens, also Abmeldebestätigung, dementsprechend Anmeldebestätigung, also nichts Kompliziertes und dann funktioniert das auch problemlos und dann auch jetzt mehr oder weniger keine Schwierigkeiten für Kunden, die eben dann wegziehen.
Das haben wir ja gut hinbekommen, ne? Also genau, wir dann auf Konten hier aus Südamerika, genau. Ich bin da flexibel. Und habe natürlich die entsprechenden tollen Investments weiterhin hier im Standort Liechtenstein.
Genau.
Also das Thema Auswandern aus Deutschland ist natürlich eine Sache, damit beschäftigt sich jetzt mittlerweile doch der ein oder andere. Also wenn man selbst nicht gehen will, dann sollte das Geld auf jeden Fall ein Stück weit auswandern. Deswegen sind wir da. Das heißt, welche Möglichkeiten gibt es noch? Du hast im Vorfeld dieses Gesprächs mal die Stiftung angesprochen. Da hat der Möglichkeiten. Wie sieht das aus?
Genau, also man kann das einfach dann auch strukturieren, das Vermögen. Da gibt es einfach mehrere Varianten. Muss man sich im Einzelfall immer anschauen, was macht da möglich auch Sinn. Also nicht alles ist für jeden Kunden geeignet. Die Stiftung ist ein sehr gutes Vehikel, gerade jetzt in der Familienstrukturierung. Und ja, das muss man sich halt immer im Einzelfall anschauen. Da haben wir auch Experten an der Hand, nicht nur einen, sondern mehrere. Also hier sind wir unabhängig. Wir bieten einfach die Netzwerke an, machen die Gespräche mit den Kunden. Der Kunde darf dann entscheiden, wo er sich wohlfühlt. Und der Kunde kann sich auch immer sicher sein, dass wir immer das, die beste Lösung für den Kunden wollen, weil der Kunde ist unser wichtigstes Gut in dem ganzen Werk. Oder? Und deshalb werde ich nie jemand empfehlen, der ein bisschen unseriös ist oder sonst was, sondern die Netzwerke, die funktionieren, das sind Top-Adressen. Und ja.
Ja, bevor wir zum nächsten Punkt Generationenmanagement kommen, ist mir nochmal wichtig, also wir sind ja jetzt alle aus Deutschland angereist. Wie seht ihr denn Deutschland aktuell, wenn ihr so als, sag jetzt mal, Nachbarn auf uns schaut, was da so getrieben wird, auch politisch? Willst du da mal was dazu sagen, weil es ist ja
also sehr spannend. Ich kann es ganz kurz zusammenfassen, Katastrophe. Ja. Ich möchte es vielleicht auch so drastisch sagen, weil einfach das, was ich höre, was meine Kunden mir erzählen, viele Unternehmer, die das wirklich machen, Auswanderthematik, die sagen, hey, eigentlich haben wir so tolle Produkte, wir haben tolle Mitarbeiter und ich werde einfach aufgrund steuerlicher Sachen oder anderen Sachen, wo nicht mehr funktionieren, wo eigentlich normal sind, muss ich das Land verlassen. Also ich habe jetzt einen Unternehmer, der möchte in Liechtenstein seinen Betrieb aufbauen. Und das finde ich eigentlich schon schade für uns alle, weil es trifft uns ja auch als Nachbarregion dann. Und da passiert leider von der politischen Seite viel zu wenig, dass da wirklich die Probleme, ich sage mal, angegangen werden. Man erzählt zwar...
Der Wurzel angegangen.
Ja, genau. Und die Stimmung ist da schon sehr schlecht. Und ich merke das auch, wenn ich auf Dienstreise bin, wie sich das Ganze verändert. Und das macht mir schon Sorge auch irgendwo, weil eigentlich haben wir da eine tolle Region, ein tolles Land, tolle Leute und die Politik schaut da irgendwie zu und ja, das ist einfach...
Die Spaltung ist auch irgendwo immer größer und man sieht es in den Verwaltungen, die spalten sich immer mehr von den Unternehmern ab. Ich bin ja selber einer oder wir sind selber welche, haben auch viele Bekannte und Freunde, die das Gleiche erzählen und wenn du was vorhast, willst investieren oder sagst, du willst ausbauen, die wollen es gar nicht. Die reagieren teilweise überhaupt nicht in den Ämtern und wenn, dann dauert es Monate und Jahre und suchen jeden Grund, warum es nicht funktioniert. Also die Motivation, sich in Deutschland ein Unternehmen aufzubauen und das Business weiter zu fördern, fällt und dadurch kommen immer mehr auf die Idee und sagen, okay, dann muss ich es, entweder ich lasse es gleich bleiben, gibt es leider auch, die hören komplett auf. Oder sie sagen, okay, ich muss halt dann weg und muss es woanders machen.
Genau, und ich habe jetzt auch mit vielen Kunden, wie gesagt, auch gesprochen. Viele docken immer neu an bei uns und die eben sagen, ich verkaufe einen Teil der Firmenanteile, bekomme dann natürlich Cash, so kann ich wieder meine Familie gut absichern, damit wenigstens meine Familie abgesichert ist. Aber für die gesamte Wirtschaft ist natürlich das kein guter Trend. Da kann man jetzt eigentlich nur immer wieder aufzeigen, denn Politiker in den Spiegel fallen und sagen, das ist nicht gut und schaut euch die Zahlen, Daten, Fakten an.
Also es gibt ja kein klareres Signal wie Kapitalflucht. Genau. Wenn man Kapitalflucht aus einem Land beginnt, genau, in dem Ausmaß und dann auch natürlich, dass der Mensch auswandert oder flüchtet, machen wir es mal so, ein deutlicheres Signal für Misswirtschaft gibt es ja nicht. Es war nie anders als in der Geschichte der Menschheit und also danke für deine Einschätzung. Jetzt hast du schon mal das Thema Unternehmerfamilien gerade nochmal angesprochen. Da kommen wir schon zum nächsten Thema.
Ja, das Thema Generationenmanagement möchte man nochmal aufgreifen, Stefan. Und zwar viele eurer Mandanten stammen von Unternehmerfamilien. Haben wir ja gerade schon angesprochen. Wie moderiert ihr den Übergang von der Gründergeneration zur nächsten? Und welche Rolle spielt dabei die Strukturierung des Vermögens, um da Konflikte zu vermeiden?
Genau, wir haben es vorher schon erwähnt. Es gibt verschiedenste Vehikel, natürlich auch. Wir schauen immer, dass wir mit der Familie am Tisch sitzen. Also zuerst mit dem Gründer natürlich und dann sollen die Kinder natürlich mit ins Boot kommen, dass man dann praktisch einfach die ganzen Strukturen gemeinsam macht. Und dann kommt ein Anwalt dazu, entweder, die meisten haben ja schon Netzwerke, aber wenn es da Bedarf gibt, dann bringen wir halt noch unsere Netzwerke mit hinein und versuchen dann gemeinschaftlich einfach Lösungen zu erarbeiten, wo wir sagen, du, so könnte es ausschauen, dass wir da auch langfristig den Kunden begleiten, weil unser Ziel ist es immer, nicht von heute auf morgen, denkt man auch nicht, natürlich nicht so, wie wir beim Value-Thema das schon gehört haben, sondern auch langfristig. Das heißt, wir wollen mit den Kunden ein Leben lang zusammen sein und doch dick und dünn gehen, oder? Weil wir haben alle das gleiche Interesse, dass es uns gut geht, dass die Familie gut versorgt ist. Und da helfen uns dann die Strukturen, Stiftungen, aber auch andere Möglichkeiten, juristische Personen. Aber da brauchen wir Spezialisten und die haben wir an der Hand. Und ja, so versuchen wir das einfach gut zu moderieren.
Okay, also was da noch wichtig ist, du hast es angesprochen, es ist ja ein begleitender Prozess. Also du hast ja gesagt, lebenslang. Wie sieht so eine Begleitung aus?
Ja, wir schauen natürlich, dass wenn der Kunde bei uns ein Mandat hat, dann sind das anders als Dienstleistungen, wo wir anbieten. Der Kunde zahlt natürlich an die Leute dann gewisse Honorare. Aber der Kunde sagt dann, wie tief das gehen soll, was er noch braucht. Wir versuchen dann immer dabei zu sein. Und natürlich bei der Stiftung oder bei anderen strukturieren wir das Vermögen. Das ist unser Part in der Rolle. Und das andere sind natürlich einfach ja, Sachen, wo wir die Kunden begleiten und einfach gesamtheitlich betreuen.
Ja, sehr gut. Okay.
Gut, nächste Frage. Da geht es um Unabhängigkeit durch Research. Ihr verzichtet bewusst auf externes Bankenresearch und unterhaltet ein eigenes Analyseteam. Welchen Informationsvorsprung gewinnt ihr dadurch und wie habt ihr euch da im Vergleich zu standardisierten Bankprodukten aufgestellt?
Also bei uns ist es so, dass wir 5 eigene Analysten beschäftigt haben, die nichts anderes zu tun haben, zu suchen, prüfen. Und wir stellen immer wieder fest, dass die Banken natürlich immer das Gleiche haben, benchmarktorientiert. Die wollen halt immer nur, ja, dass sie nicht zu weit weg sind. Deshalb ist alles einheitlich und wir wollen davon weggehen. Wir wollen wirklich den extra Kilometer mehr gehen. Wir wollen in die Tiefe gehen. Unsere Analyse dauert dann teilweise Monate, bis wir zu einem Ergebnis kommen und sagen, du, jetzt sind wir durch in unserem Prozess. Das heißt, diese Arbeit tun sich viele Banken nicht mehr an, ist zu teuer. Und da sind wir einfach ein Nischenplayer, wo wir sagen, du, da können wir uns auf uns verlassen. Wenn wir auch einen Fehler machen, passiert natürlich auch, muss man auch ehrlich gestehen, dann ist es so, dann wissen wir, warum wir es gemacht haben, müssen es nächstes Mal besser machen. Aber ich glaube, die Tiefe ist das Wichtige und einfach, wir sind auch in Netzwerken drinnen, zum Beispiel, wenn ich es erwähnen darf, diesen Value Investoren Club, da sind ein paar hundert Analysten weltweit dabei, unser Chefanalyst ist auch Mitglied und jeder Analyst muss dort jedes Jahr immer eine Aktienidee vorstellen. Und das Coole ist das, nach einem Jahr wird geprüft, war das gut oder war das schlecht. Und wenn du jetzt einfach was Schlechtes da anbietest, was jetzt eigentlich nicht den Fakten entspricht oder weil einfach zu schlecht bist, dann fliegst du
mit dem Finger auf.
Ja, nein, nicht nur das, du fliegst sogar aus dem Club raus. Oder? Und deshalb wird die Qualität, wie ist das, sehr, sehr hoch, weil jeder sagt, hey, ich muss da drinnen sein, weil das, was die anderen hunderte Leute vorstellen, das interessiert mich ja auch. Ja. Weil wir brauchen auch neue Ideen und wir kennen ja nicht die gesamte Welt, aber wir müssen halt überall in diesen Netzwerken drinnen sein. Und ich glaube, das ist schon mal ein Vorteil, wo unsere Analysten haben, Expertengespräche, wir können Lieferanten befragen. Also gibt es lauter Tools, die der Kunde natürlich nicht sieht, was im Hintergrund läuft und was viel Geld kostet. Weil es sind Informationen, die natürlich nicht im Internet abrufbar sind.
Aber eine hohe Qualität dementsprechend signalisieren.
Genau, und deshalb fühlen wir uns auch mit unseren Entscheidungen wohl, wenn wir was entschieden haben.
Ganz wichtig ist ja, Informationen kosten ja immer was, ne? Also
irgendwas,
entweder Geld oder als Seite. Und wenn man dann natürlich solche Möglichkeiten hat, in so einem Club vertreten zu sein, ist das eine tolle Geschichte.
Das ist Gold wert.
Was kann man denn sagen, wie viele Einzeltitel sind denn in so einem Aktienportfolio von euch?
Genau, unsere Kernstrategie sind so um die 30 Titel, also relativ konzentriert, also nicht zu groß. Wir müssen halt schauen, dass wir weltweit gut gestreut sind, dass wir alle Branchen drinnen haben. Und ja, mit diesen 30 Titeln, das können wir gut screenen, das können wir gut überwachen. Es kommt natürlich immer wieder was Neues dazu, dann geht mal wieder was raus, wenn es überbewertet ist oder wenn die These nicht mehr stimmt. Ja, und so um die 30.
Die letzte Frage, Stefan. Ihr habt bereits die Finanzstrategien von Spitzensportlern analysiert. Wie könnt ihr Anleger von der Disziplin und dem Risikomanagement dieser Profis und was kann man daraus lernen?
Also für uns ganz wichtig, was wir sehen, ist das, also die Börse ist jetzt kein Sprint, sondern es ist ein Marathon. Und ich glaube, das kann man jetzt eigentlich gut vergleichen mit einem Sportler, der sehr fokussiert ist, seinen Weg geht und sagt, okay, mein Ziel ist ganz gleich, muss besser werden. Und das ist auch unser Ansporn. Und an der Börse ist es auch, wie gesagt, kein Sprint, sondern ein Marathon, unserer Meinung nach, langfristig dabei zu bleiben. Und die kurzfristigen Trends, die müssen wir dann mitspielen, weil es ist immer hohe Gefahr. Das machen gerne die Trader, da sind wir raus. Und ja, das ist so ein bisschen unsere Erkenntnis und da bleiben wir auch stabil bei unseren Entscheidungen.
Also um langfristig Erfolg zu haben, auch mal eine Niederlage mitmachen zu müssen und daraus zu lernen. Aber halt auch den Fehler, das nächste Mal nicht mehr zu machen. Ich glaube, das ist auch die Botschaft, das hat ja auch jeder Spitzensportler mal durchgemacht. Die meisten sehen ja das Training immer nicht, ne? Und die richtig Guten, das sind ja die, die noch länger am Trainingsplatz stehen. Und nicht nur das Talent ist ja das Ausschlaggebende, sondern dann wirklich die Disziplin. Und ich glaube, so ist es hier auch. Ne?
Genau, ne? Einfach diesen extra Kilometer mehr, oder?
Wenn man alles so laufen.
Ja, genau. Man sieht das ja auch. Spitzensportler Ronaldo, der hat dann danach immer noch, was ich, wie lange noch Freistöße geübt und gespielt.
Das Wichtigste ist halt immer das Tun, ne?
Genau,
das tägliche Tun. Ich sage immer, wenn ich Marathon-Weltmeister werden will, dann kann ich nicht ins Schwimmbad gehen, jeden Tag schwimmen. Dann muss ich halt jeden Tag rennen, muss mich da hintrainieren. Und das ist in allen Bereichen so, diese außergewöhnlichen Ergebnisse, die hier liefert. Das liegt an dem Analystenteam, das eine saubere Arbeit liefert über viele Jahre hinweg. Und das ist bei uns nichts anderes. Also die Strategien laufen deswegen so gut, weil wir das tun, was wir am besten können und das täglich. Und also was mir besonders am Herzen liegt, ist halt immer wieder die Menschen darauf hinzuweisen, dass, also wie gesagt, wir jetzt kein plötzliches Finanzbeben brauchen, um die Welt in Schieflage zu sehen, sondern man sieht es ja speziell bei uns, dieses Missmanagement über viele Jahre hinweg, seit der letzten Finanzkrise, was da los ist in Deutschland. Und deswegen ist es halt wichtig, darüber nachzudenken, eine Position außerhalb seiner Wettbewerbsregion zu positionieren. Der Standort Liechtenstein, wie gesagt, nicht nur für euch oder für dich, natürlich extrem spannend für uns seit Jahren sowieso. Und wenn sich jemand mit dem Thema beschäftigt, ja, sein Geld oder selbst auszuwandern, dann auf jeden Fall Kontakt aufnehmen. Da können wir auf jeden Fall weiterhelfen, also in verschiedensten oder mit verschiedensten Möglichkeiten. Ich glaube, wir haben jetzt nichts vergessen. Ne? Für das Erste war das, glaube ich, ganz gut, was wir da mal vorgestellt haben, dass wir das Wichtigste dabei haben. Und wie gesagt, mir bleibt nichts anderes, als mich herzlich zu bedanken.
Okay, Stefan, auch von meiner Seite vielen Dank, auch für die Gastfreundschaft hier. Das war ein weiterer Podcast von DR Souveränes Vermögensmanagement. Bis zum nächsten Mal. Bleibt sicher mit eurem Geld. Euer Frank Dietsch und
Marco Reus.
Das war DR Souveränes Vermögensmanagement. Alle zwei Wochen geben Marco Reus und Frank Dietsch Ihnen hier neue Impulse für Ihre Vermögensstruktur. Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Vertiefung finden Sie auf dr-podcast.de. Im Auftrag von DR Souveränes Vermögensmanagement sprach Isabel Delling. Vielen Dank für Ihre Zeit und bis zur nächsten Episode.